Ja, ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich merke auch, es funktioniert. Hört man mich auch ganz hinten? Wunderbar. Der Jeff hat mich kurz vorgestellt. Mein Name ist Axel Schweiger und ich finde es toll. Heute ist Samstagnachmittag. Das sind eigentlich die Zeiten, wo man entweder mit der Familie unterwegs ist oder Sport im Fernsehen schaut oder irgendwas Gutes vorhat. Aber Sie haben sich entschieden, wir gehen heute hierher und ich hoffe, dass Sie das nicht bereuen werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen als Schüler gegangen ist mit dem Fach Geschichte. Also ich kann nur sagen, von meinem ersten Geschichtslehrer kannte ich lange Zeit nur den Rücken, weil ich ihn immer nur gesehen habe, wie er irgendwelche Jahreszahlen an die Wand geschrieben hat. Das war nicht sehr erhebend. Trotzdem habe ich später eine Liebe bekommen für dieses Fach Geschichte, habe es studiert und war auch selber 5 Jahre als Lehrer tätig. Und es war mir immer ganz wichtig, bei den Schülern so ein Aha-Erlebnis zu erzeugen, dass für sie Geschichte doch eine interessante Sache wird. Und ich hoffe, dass mir das heute auch ein klein wenig gelingen mag. Vorweg möchte ich aber ganz kurz noch etwas anderes anschneiden. Und zwar, ich arbeite bei der Bibelliga oder Bible League International, wie es heißt. Meine Erfahrung sagt mir, dass die wenigsten dieses Werk kennen. Darf ich trotzdem mal fragen, ob es jemand kennt? Ah, sehr schön. Toll. Also, es ist ein bibelmissionarisches Werk, das aus den USA kommt und inzwischen in über 60 Ländern tätig ist, vor allem in Afrika, Asien und Südamerika. Und das Prinzip ist das, dass die reicheren Länder, Deutschland gehört auch dazu, sammeln, um den Gemeinden, den Christen in den armen Ländern das an die Hand zu geben, was sie brauchen, um Menschen zu Christus zu führen. Also Bible League International schickt keine eigenen Missionare, sondern wir wollen die Menschen am Ort unterstützen, weil die oft die Sprache sowieso schon kennen, am besten wissen, was Not ist. Und wir sammeln sozusagen in Deutschland, in den USA, in Neuseeland, in Australien, in England, in Holland und so weiter, um Mittel aufzubringen. Alles ist kostenlos. Das, was wir den Gemeinden zur Verfügung stellen, in den ärmeren Ländern ist alles kostenlos und das muss natürlich finanziert werden. Das wird finanziert über Spenden. Ich möchte Sie einladen. Ich habe einige Sachen von der Bibelliga da hinten ausgelegt. Wen es interessiert, auch das ist alles kostenlos. Nehmen Sie einfach was mit. Ich möchte nur darauf hinweisen, hier ist ein Jahresbericht dabei. Das liegt aus und eine Zeitschrift, wo unsere Arbeit ein bisschen beschrieben ist. Wir haben in den letzten Jahren auch Projekte entwickelt für die Deutschen hier, weil wir gemerkt haben, es ist ganz wichtig, die Liebe zur Bibel überhaupt wieder zu stärken, weil nur derjenige ist bereit, etwas für Bibeln in fremden Ländern zu geben, der auch selber überhaupt eine Beziehung hat zur Bibel. Und vielleicht nur eine Sache, die wir jetzt erst neu entwickelt haben, das nennt sich Bibel by Heart. Das ist so ein Anhänger, den kann man an jede Tür hängen, eigentlich sogar gedacht für die Toilette. Man kann es aber auch in die Bibel reinlegen oder an ein Fenster. Und Sinn der Sache ist, Bibelverse wieder auswendig zu lernen. Weil wir haben gemerkt, das ist eine Riesenlücke. In früheren Generationen war das gang und gäbe, heute kann kaum noch jemand was auswendig. Aber wenn wir in Not sind, ist das, was wir auswendig können, unser Schatz. Und wir möchten einfach Mut machen. Das ist zum Beispiel hier der Psalm 16. Auf der Vorderseite die lange Version, der ganze Psalm. Und dann gibt es immer ein paar auswendig faulere, so wie ich. Deswegen gibt es auf der Rückseite eine Kurzversion, die wichtigsten Verse. Ich denke, wichtig ist einfach nur, dass man wieder anfängt, sein Gehirn zu trainieren, auch Bibelverse auswendig zu lernen. Also Sie können gerne, wir haben da Sets von 12 Karten, nehmen Sie mit, was Sie möchten. Wir haben auch biblische Tagebücher, da kann man die Dinge, die einem wichtig werden, von Gott reinschreiben, einfach mitnehmen. Ich möchte möglichst wenig heute wieder mit nach Hause nehmen müssen. Okay, so jetzt aber zu dem eigentlichen Thema. Lässt sich Gottes Handschrift in der Geschichte erkennen? Was Sie hier sehen, ist ein berühmtes Gemälde von Rembrandt, und zwar das Gastmahl des Belshazzar. Das ist ja in der Bibel ein babylonischer Herrscher, der aus einer Laune heraus plötzlich sagt bei seinem Fest, ach, wir haben ja den Tempel, die Tempelgeräte von den Juden mitgenommen, die holen wir jetzt mal und da lasst uns daraus trinken und davon essen. Und mit seiner ganzen Gruppe feiern sie da dieses Fest und dann erscheint plötzlich eine Hand, nur eine Hand, und schreibt etwas an die Wand. Und er erbleicht, alle erbleichen, er holt Leute, die ihm erklären müssen, was das bedeutet. Keiner kann es ihm sagen. Und da erinnert er sich jemand, wir haben da jemanden, einen Juden, David, der hat dem Vorgänger von dem Belshazzar schon Träume gedeutet. Lasst uns doch sagen, vielleicht hat er eine Ahnung. Und David kommt und Gott schenkt ihm, das zu deuten. Und das ist ein hebräisches Wortspiel aus dem Handel interessanterweise. Und das bedeutet gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Mene, mene, tekel, uparsin im Hebräisch. Ja, das haben die Händler auf den Straßen verwendet mit kleinen Wagen. Gezählt, gezählt, gewogen, zu leicht befunden oder geteilt. Und das bedeutete für diesen Belshazzar, das, was er hier getan hat, war ein Frevel. Das lässt sich Gott nicht bieten. Er wird seine Herrschaft verlieren und noch am gleichen Abend wurde er getötet, verliert sein Reich. Die Babylonier verlieren das Reich. Die neuen Herren sind dann die Perser. Die Bibel ist ein Buch, in dem es geht um das Handeln Gottes mit Menschen in der Geschichte. Also ich muss immer wieder sagen, lassen Sie sich nicht einreden, von welchem Theologen auch immer, dass es in der Bibel in erster Linie überhaupt nicht um Geschichte geht, sondern da geht es um Gott. Es stimmt, aber Gott bezeugt sich in der Geschichte. Kaum ein Buch in der Bibel bringt dieses Handeln Gottes in der Geschichte so zum Ausdruck wie das Buch Daniel. Gott führt Geschichte, er wertet Geschichte und auch er richtet in der Geschichte. Und immer wieder empfinden wir Ereignisse und Geschehnisse der Zeitgeschichte als epochale Wenden. Für unsere Großeltern oder Eltern war das zum Beispiel das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war so eine Wende, 1945. Hier sieht man, wie sowjetische Soldaten auf dem Reichstag Hammer und Sichel hissen. Ende April 1945, Deutschland ist besiegt. Ganz viel ist geschehen, ganz viel ändert sich in Europa. Aber eine epochale Wende war auch das hier, noch nicht so lange her, am 9. November 1989, der Mauerfall. Ich habe das so empfunden, ich glaube viele Menschen haben das so empfunden und es war auch so, dass hier eine Epoche endete und etwas Neues anfing. Ja, der Kommunismus brach in Folge zusammen, Deutschland wurde wieder vereinigt. Heute befinden wir uns irgendwie wieder bei einem Wendepunkt. So empfinden das viele Menschen. Ja, weil das, was die letzten Jahrzehnte Frieden geschenkt hat, Sicherheit, das scheint jetzt Risse zu bekommen. Die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Union, als Garant für politische Stabilität. Und es gibt in den letzten Jahren gab es Schlag auf Schlag eine Reihe von Krisen in Europa, die so schnell aufeinander folgten, dass wir schon fast den Überblick dabei verlieren. Ja, was wir noch im Kopf haben, Das ist zum Beispiel die Griechenland-Krise. Ein Staat überschuldet, verbunden mit einer Bankenkrise, verbunden mit einer Euro-Krise. Ja, und wir könnten ja nicht sagen, dass die Griechenland-Krise jetzt irgendwie vorbei ist, aber schon gibt es die nächste Krise, die Flüchtlingskrise. Ja, spätestens seit August 2015 sind 1 Million Menschen etwa in unser Land als Flüchtlinge eingereist, in sehr, sehr kurzer Zeit. Natürlich können wir sagen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Flüchtlinge in unser Land gekommen. Aber das innerhalb so kurzer Zeit, das hat schon eine Dimension, die nicht alltäglich ist. Ja? Und dahinter stehen auch andere Krisen, eben Konflikte in Syrien, Irak, eine Grenzsicherungskrise, eine Krise der europäischen Solidarität. Denn es hieß, ja, wir Europäer nehmen auf, aber im Grunde war es, wenn man ehrlich ist, ein Land, das aufgenommen hat und alle anderen zusammen nehmen auch nur einen Bruchteil von dem auf, was Deutschland aufgenommen hat. Eine Krise, die damit zusammenhängt, auch das ist etwas Neues in der Geschichte. Zum ersten Mal gibt es einen Terrorstaat. Terroristen gibt es ja schon seit einiger Zeit, aber eine Gruppe von Terroristen, die hier einen eigenen Staat, ein Kalifat sogar gründet, auf dem Boden von Syrien und Irak, das ist etwas ganz Neues. Der IS, der Islamische Staat, ist ja auch Mitursache für die Flüchtlingskrise. Und es zeigt auch, dass das Europa, das bisher zusammenstand, so einig gar nicht ist. Man kann sich nicht darauf einigen. Wie reagiert man jetzt auf diese Krise im Nahen Osten? Wie reagiert man bei der Flüchtlingsverteilung? Wie reagiert man auf mögliche Rückkehrer, die ausgezogen sind und in anderen Ländern Menschen umgebracht haben und die jetzt wieder zurückkommen? All das schafft eine Unsicherheit in unserem Land. Ja, ganz aktuell die Krise mit der Türkei. Auch das ist verbunden mit der Flüchtlingskrise, weil die Türkei Sicherheiten gegeben hat. Und nun verschlechtert sich das Verhältnis zur Türkei ganz extrem. Und jeden Tag hört man im Grunde Äußerungen von Seiten der türkischen Regierung, wo man denkt, boah, das wird immer heftiger. Also ich habe jetzt gerade im Ohr, gestern hat Erdogan die Türken dazu aufgerufen, als Antwort auf eine vermeintliche europäische kritische Haltung, sich nicht mit 3 Kindern zu begnügen, sondern möglichst 5 Kinder zu zeugen, dann würde sich das Problem in kurzer Zeit von alleine lösen. Ja, also setzt Kinder in die Welt, erobert sozusagen die Länder von innen heraus. Auch das Verhältnis zu Russland, wo man dachte, nach 1989 hier hat eine Beruhigung stattgefunden, eine gut nachbarschaftliche Beziehung kann anfangen und so sah es ja auch lange danach aus. Auch dieses Verhältnis ist sehr belastet inzwischen. Und nicht genug damit, auch der wichtigste europäische Partner, ja, die USA, auch da gibt es jetzt eine Vertrauenskrise. Anscheinend ist ein Populist an die Regierung gewählt worden. Wie soll man sich jetzt verhalten? Wie geht es weiter? Also das sind alles Dinge, die Unsicherheit schaffen. Und das spüren die Menschen. Sie spüren auch, dass in der Europäischen Union ein Riss durch Europa geht. Ja, es ist eben nicht mehr alles gemeinsam, sondern hier gibt es jetzt Osteuropäer, die sogar eine eigene Gruppe aufbauen, wie sie gerade innerhalb der Europäischen Union. Warum? Weil sie in ganz vielen Fragen, auch in der Flüchtlingsfrage, ganz anders denken wie die westlichen Regierungen. Ja, es geht ein Riss durch Europa. Brexit, ja, ist jetzt beschlossen worden, die Engländer, eigentlich ein ganz wichtiges Land Europas, eins der Kernländer der westlichen Zivilisation, gehen jetzt, verlassen die Europäische Union. Ja? Und auch innerhalb der anderen westlichen Staaten gibt es jetzt immer mehr Parteien, die sehr kritisch sind zur Europäischen Union, ja, die sich jetzt auch zusammenschließen. Vor einigen Tagen war ja die Wahl in Holland. Geert Wilders, es wird zwar überall gesagt, wunderbar, er hat nicht gewonnen, aber er ist ja stärker geworden. Und wir werden Ende April und Anfang Mai in Frankreich Wahlen haben. Da ist noch völlig offen, wie das ausgehen wird. Aber auch hier sehen wir, so wie es mal war, dass die europäische Gemeinschaft ein Club war, in den alle Länder rein wollten, weil man wirtschaftlich prosperiert, weil man sich sicher fühlt, so ist es nicht mehr. Es gibt ganz viele Vorbehalte. Die Europabegeisterung der Anfangszeit ist weitgehend verflogen. Okay, also das ist die Situation und ich denke, das sind alles Indizien dafür, dass wir uns gegenwärtig in einer weiteren epochalen Wendezeit befinden und wir wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. Was wir aber wissen oder zu wissen glauben, muss ich sagen, ist, dass die Bibel, was Geschichte anbelangt und den Verlauf von Geschichte anbelangt, Aussagen macht. Und die möchte ich jetzt ein bisschen näher beleuchten mit Ihnen. Es ist wichtig, in die Schrift zu schauen. Können wir in der Schrift Linien entdecken, die uns helfen, unsere eigene Gegenwart und auch Zeiten vorher einzuordnen in einen Kontext? Macht die Schrift tatsächlich Aussagen zur Geschichte, die uns helfen können? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber ein Beispiel an den Anfang stellen, nämlich den Juden ein Zeichen, wie in unserer Zeit, ich sage jetzt mal, Gott ein Zeichen gesetzt hat für Juden in der Schrift, dass für viele Juden in der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja Auschwitz da war, für viele Juden ein großer Trost war. Ich muss dazu ein bisschen was zum Judentum sagen und speziell zu einem jüdischen Fest, nämlich das Purimfest oder Losfest, wie es heißt. Das Purimfest wird jedes Jahr gefeiert am 14. Adar, das ist ein jüdischer Monat. Und dieses Jahr war es am 12. März, also ist noch gar nicht so lange her, einige Tage. Und bei diesem Purimfest wird daran erinnert, dass die Juden einem Völkermord entgangen sind, der im Persischen Reich stattfinden sollte. Wenn man so will, der erste Völkermord an den Juden, der erste Holocaust. Und in der Synagoge wird an diesem Tag die Purim-Rolle vorgelesen, das Buch Esther in unserer Bibel, das diese Geschehnisse um das Purim-Fest erzählt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge, wenn aus den Schriften an den Festtagen vorgelesen wird, wird nie aus dem Buch vorgelesen, aus einer gedruckten Bibel, sondern es werden die Megillot oder Megillah, die handgeschriebene Rolle vorgelesen. Ja, es gibt diese Tora-Rolle und es gibt zu den Festtagen zu den fünf großen Festen spezielle Rollen, die alle handgeschrieben sind, so wie hier. Da gibt es eine spezielle Ausbildung dafür, wo minutiös jedes Zeichen ganz genau übertragen wird von Hand. Es gibt da diesen Berufsstand des Schreibers, hoch angesehen. Und hier sieht man ein bisschen, was der hier in der Hand hat, ist so ein Finger. Man berührt auch den Text möglichst nicht mit dem Finger, um ihn nicht zu verwischen, sondern man macht das mit so einem Handzeiger. Und hier sieht man so ein Buch Esther. Und man kann das sehr leicht erkennen, auch ich, der ich eigentlich kein Hebräisch kann, ja, kann ganz leicht erkennen, dass das das Buch Esther ist. Warum? Weil das einzige Buch, die einzige Rolle im Hebräischen, wo mittendrin oder ziemlich gegen das Ende plötzlich die Buchstaben ganz groß werden, ist das Buch Esther. Ja? Und zwar interessanterweise überall. In allen Gottesdiensten, in allen Synagogen, wenn man eine Esther-Rolle sich anschaut, findet man immer mittendrin diese großen hebräischen Buchstaben. Warum? Es sind die 10 Namen des Haman. Ja, das ist, ich werde ganz kurz skizzieren, worum geht's. Die Juden leben im Perserreich und der König Xerxes, der heißt in der Bibel Ahasveros. Und der König Xerxes hat eine Lieblingsfrau, die stirbt und er verliebt sich neu in eine Jüdin, ohne es zu wissen. Das ist die Esther. Und die wird jetzt neue Lieblingsfrau vom Xerxes, also plötzlich in eine ganz hohe Stellung. Und die rechte Hand von dem König Xerxes ist der Vezier, der Großvezier, und der heißt Haman. Und dieser Haman, der hat einen Plan, der hat schon einen Mordanschlag auf den Xerxes geplant, das kommt dann erst hinterher raus, ich will nicht ins Detail gehen, aber sein Plan ist es, die Juden im Perserreich zu vernichten. Und aus diesem Grund wirft er das Los, deswegen heißt dieses Purimfest Losfest. Man muss dazu wissen, dass in der Antike war es üblich, vor großen Kriegen oder wichtigen Ereignissen, dass man die Orakel befragt hat. Oder man hat ein Los geworfen, um den optimalen Tag herauszufinden. Das hat der Haman gemacht und der Tag, an dem alle Juden getötet werden sollte, war der 13. Adar, also ein Tag vor dem Purimfest. Deswegen heißt das so. Genau, und dieser Plan wird vereitelt durch die Esther und ihrem Adoptivvater, dem Mordechai. Ich will nicht ins Detail gehen, ich will ermutigen, mal das Buch Esther durchzulesen. Es ist richtig spannend. Das Besondere ist nur, dass diese 10 Söhne des Haman, also es wird dann die Verschwörung aufgedeckt, die Juden werden gerettet, der Xerxes durchschaut die schlechten Absichten seines Großveziers und er lässt den Großvezier Haman und seine Söhne töten. Die werden dann erschlagen. Ja, und damit ist dieser drohende Holocaust der Juden abgewendet. Und die Juden feiern daraufhin ein Freudenfest. Das Purimfest im Jüdischen ist ein Freudenfest. Freude darüber, dass man gerettet ist. Ja, und das Besondere ist jetzt, dass diese 10 Söhne des Haman eigentlich überhaupt keine große Rolle spielen. Die werden eigentlich nur einmal erwähnt, nämlich in dem Zustand, dass sie dann getötet werden, wenn der Haman auch getötet wird. Jetzt könnte man fragen, warum sind dann diese 10 Namen so groß geschrieben? Ja, das war ganz, ganz lange Zeit, über viele Jahrhunderte, auch für die Juden selber ein großes Rätsel. Ja, im Jüdischen ist es so, dass alles, was überliefert ist in der Schrift, wird so übertragen, wie es da ist. Nichts wird verändert. Das hat mitgeholfen, dass die Bibel heute, so wie sie auch vor 2000 Jahren schon war, vorliegt. Keiner, kein Schreiber würde sich anmaßen zu sagen, oh, warum sind die Buchstaben hier groß? Passt nicht auf die Rolle, ich mache sie kleiner. Nein, das macht er nicht. Ja. Selbst wenn die Abschreiber festgestellt haben oder meinten festzustellen, dass sie einen Fehler abschreiben, haben sie es nicht geändert, sondern sie haben am Rande dann eine Notiz gemacht, aus der hervorging, sie glauben, das ist ein Fehler, aber sie haben nichts an der Schrift verändert. Und so kam es, dass diese Buchstaben über Jahrhunderte immer in gleicher Weise abgeschrieben wurden. Das ist eine Besonderheit, wir werden gleich noch sehen, warum. Das ist ein Gemälde von einem englischen Künstler. Er zeigt den Moment, wo hier die Esther den Großvezier Haman praktisch outet vor König Xerxes und praktisch verrät, dass der diese Verschwörung angestrengt hatte. Genau, das ist jetzt eine Esther-Rolle, die habe ich vor 17 Jahren, 2000 rum, habe ich die in Georgensgmünd, wo ich als Historiker gearbeitet habe, fotografiert, genau diese Seite, damit man das mal sieht. Und man sieht hier im Grunde zwei Spalten. Das Hebräische liest sich ja immer von rechts nach links. Und bei diesen zwei Spalten, das hier ist immer das Gleiche. Wenn man hinschaut, sind die gleichen Zeichen. Das ist praktisch das Wort Sohn. Ja, es geht immer um die 10 Söhne des Haman. Das sind die 10 Söhne des Haman. Das Interessante ist, jetzt kommt noch eine zweite Besonderheit dazu. Nicht nur, dass immer diese 10 groß geschrieben werden, sondern bestimmte Buchstaben, die ich hier mit roten Kästchen rein habe, werden immer kleiner gemacht. Also ganz komisch. Die 10 Namen sind groß, aber bestimmte Zeichen werden kleiner und ein Zeichen wird größer als die anderen. Und ich habe es verglichen, es ist in allen Schriftrollen so. Das ist kein Fehler von dem Schreiber dieser Rolle, sondern es ist so. Und auch das ist ein Riesenproblem für die Juden gewesen in den Jahrhunderten. Und sie haben sich gefragt, was soll das? Aber egal, wir schreiben es ab. Es gibt sogar eine Abhandlung von dem jüdischen Philosophen Maimonides, der lebt im 12. Jahrhundert, der dazu ein Traktat geschrieben hat, wo er versucht hat zu erklären, warum. Ja, also es ist für viele ein Rätsel gewesen. Jetzt muss man wissen, dass die Juden im Hebräischen Zahlen nicht als Zahlen geschrieben werden, so wie bei uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind ja arabische Ziffern, sondern im Hebräischen wird das so dargemacht, dass jeder Buchstabe hat einen eigenen Zahlenwert. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, das Aleph hat den Zahlenwert oder das Taf hier hat den Zahlenwert 300. Wenn ich also 306 schreiben will, dann mache ich Taf und den Buchstaben, der nur 6 als Zahlenwert hat. Ich glaube, das ist hier das Waff. Ja, also 306 ist Taf und Waff. Ein Punkt dazu. So werden Zahlen geschrieben. Und das haben die Juden auch schon festgestellt. Sie haben festgestellt, dass hier eine Zahl versteckt ist. In dem Buch Esther bei den 10 Söhnen des Haman. Ja, und die Zahl ist folgende. Also hier sieht man nochmal dieses kleine Taf, das einen bestimmten Zahlenwert hat. Und zwar das Taf, das habe ich jetzt falsch gesagt, hat den Zahlenwert 400. Das zweite Zeichen, das Shin, hat den Zahlenwert 300. Das dritte Zeichen, das Sayin, hat den Zahlenwert 7. Ja, da kommt man auf 707. Und das, Entschuldigung, das war eins zu viel, das vergrößerte Waff, was wir hier haben, bedeutet 6. Jahrtausend. Ja, das weiß man, weil auf jüdischen Grabsteinen das auch so dargestellt wird. Das bedeutete, schon im Mittelalter kamen die auf den Zahlenwert 5707. Ja, und haben gesagt, 5707 im Mittelalter, das war um 4000 und noch ein paar zerquetschte im Jüdischen. Das ist ja so weit in der Zukunft, was soll das sein? Man hat den Gedanken nicht mehr weiter verfolgt. Nur zum Wissen, wir leben heute. Weiß jemand, in welchem jüdischen Jahr wir leben? Wir leben im jüdischen Jahr 5778. 5778. Also, dieses Jahr, was da in dem Buch Esther drin versteckt ist, ist das Jahr 1946, nach christlicher Zeitrechnung. Ja, es gibt da einen Umrechnungsfaktor, aber das Jahr ist das Jahr 1946. Das Erstaunliche ist nun, dass an einem bestimmten Tag, am 16. Oktober 1946, ein Todesurteil vollstreckt wurde, nämlich Verbrecher, die NS-Kriegsverbrecher wurden gehängt. Ja? Und jetzt muss ich noch eine Sache, habe ich vorhin vergessen bei den Besonderheiten. Nachdem die Söhne des Haman und der Haman getötet worden waren, also die waren tot, ja, fragt der König Xerxes, kann ich zu Esther, seiner Frau, kann ich dir und deinem Volk noch einen Wunsch erfüllen? Und dann sagt die Esther, man möge die 10 Söhne des Haman hängen. Ja, man möge die 10 Söhne des Haman hängen. Auch das war ein Riesenproblem im Jüdischen, weil die 10 Söhne waren ja schon tot. Ja, warum soll man die Toten hängen? Das machte keinen Sinn. Jetzt könnte man sagen, zur Abschreckung. Ja, man so, das ist ja oft üblich gewesen. Man hat Feinde zur Abschreckung auch ihre Leichen irgendwo aufgehängt. Aber man muss dazu wissen, dass im Jüdischen die Schändung von Leichen streng verboten ist. Ja, die Esther hätte niemals als Jüdin sagen können, ja, hängt den auf zur Abschreckung, die 10 Söhne des Haman. Auch das war ein großes Problem. Was bedeutet das, dass die 10 Söhne des Haman gehängt werden sollen? Am 16. Oktober 1946 wurden 10 Männer gehängt, obwohl zum Tode eigentlich 12 verurteilt waren. Ja, der Bormann, der war nur nicht im Land, den hatten sie noch nicht erwischt, der ist irgendwo in Südamerika gewesen. Und Hermann Göring hat sich einen Tag vorher selber das Leben genommen mit Cyan Kali. Ja, sonst wären eigentlich 11 Todesurteile waren geplant. Die Richter waren da, alles war klar. Und erst am selben Tag erfährt man, es sind doch nur 10. Ja? Und dieser Tag, der 16. Oktober 1946, der fiel auf den jüdischen Feiertag Hoshana Rabbah. Das muss man sich jetzt nicht merken. Es ist der letzte Tag des jüdischen Sukkotsfestes. Nach jüdischer Tradition zieht Gott an diesem Tag die Völker und Nationen für ihre Taten zur Rechenschaft. Es ist ein Gerichtstag. Niemand, der diese Hinrichtung angeordnet hatte, war sich dessen bewusst. Das ist nicht geplant gewesen. Die Juden selber haben das erst im Nachhinein bemerkt. Es wusste ja auch niemand, dass Göring sich selber noch das Leben nimmt. Ja? Und da gibt es nun einen, hier sieht man Göring übrigens und daneben Hess, der nach Spandau ging, bis ans Ende seines Lebens. Und es gibt einen, der auch zum Tode verurteilt worden war, zu dem wir hier in Nürnberg eine besondere Beziehung haben, Julius Streicher. Julius Streicher ist ja der Nazi, der sozusagen den Stürmer herausgegeben hat, dieses Hetzblatt, wo man hässliche Juden überall gezeigt hat und alles nur schlecht von den Juden. Und weil er immer gegen die Juden gehetzt hat, war er in gewisser Weise der jüdische Spezialist. Ja, er kannte sich mit jüdischen Festen aus, er kannte ihre Gebräuche, weil er ja sie immer schlecht gemacht hat. Und dieser Julius Streicher steht nun am 16. Oktober 1946 vor dem Galgen und bemerkt etwas ganz Unglaubliches, nämlich, dass nicht 11 Leute, sondern 10 gehängt werden. Und seine letzten Worte sind uns überliefert, weil von der New York Herald Tribune Reporter da waren. Es waren damals bei dem Todesurteil Reporter dabei, die das bezeugen sollten. Und seine letzten Worte waren Purim-Fest 1946. Purim-Fest 1946. Warum? Weil ihm bewusst wurde, hier passiert genau das, was im Buch Esther beschrieben ist. Hier werden 10 Leute gehängt. Und erst nachdem dann das alles geschehen ist, erkannten jüdische Gelehrte die Zusammenhänge auch mit dem Buchstaben in dem Buch Esther und machten das dann in der jüdischen Welt bekannt. Und seitdem, wenn man mal ein Purimfest miterlebt, ist es so, dass Hitler als der zweite Haman gilt in der jüdischen Welt. Ja, also zum Beispiel, wenn der Name Haman erwähnt wird, während die Rolle vorgelesen wird, das Buch Esther, dann haben die jüdischen Kinder alle Ratschen in der Hand und machen ganz viel Krach. Ja, und ganz viele dieser Ratschen heute haben ein Hakenkreuz, um deutlich zu machen, hier ist das Gleiche sozusagen nochmal passiert. Ja, und für viele, hier haben wir ein Beispiel dafür, das ist eine Postkarte, die ich in Georgsgmünd entdeckt habe, ein Foto von Juden, die 1946 als sogenannte Kontingentjuden, also weil ganz viele Juden aus dem Osten 1946, bevor sie nach Israel sind, nach Deutschland zurückkamen und dort erstmal untergebracht worden sind. Und die haben 1946 in einer dieser Lager, wo sie untergebracht waren, Purim gefeiert und der Haman wird verkleidet und dargestellt wie Adolf Hitler. Ja, weil das den Juden bewusst war. Es war ihnen bewusst und für viele überlebende Juden, also die Auschwitz überlebt hatten, den Holocaust, die in ihrem Glauben auch tief erschüttert waren, wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann Gott sowas zulassen? Für viele war dies, das zu wissen, diese Dinge zu erfahren, waren ein Zeichen dafür, dass Gott doch in der Geschichte handelt. Und sie haben sich erinnert, dass seit vielen Jahrhunderten auf den Handschriften der Juden auf einem Buchstaben, nämlich dem Buchstaben Shin, das sieht bei uns ein bisschen aus wie unser W, der Buchstabe Shin, und im Jüdischen hat dieser Buchstabe die Bedeutung, das Wort Gottes herrscht. Ja, im Jüdischen hat jeder Buchstabe eine besondere Bedeutung und Shin bedeutete immer, das Wort Gottes ist die Wahrheit und die Wahrheit herrscht. Und um das zum Ausdruck zu bringen, haben schon seit vielen Jahrhunderten in den Handschriften die Juden auf den linken Balken des Shins, hier das ist der Shin, das hier ist das J, das ist ein anderer Buchstabe, hier eine Krone gezeichnet von Hand. Eine Krone. Und diese Krone sieht man in ganz vielen Synagogen an den Fenstern, da wird sie zum Teil sogar abgebildet, hier ist die Krone. Und hier ist der jüdische Buchstabe Kaf und Taf, entspricht unserem K und unserem T. Und das bedeutet, das ist die Abkürzung für Keter Tora. Keter Tora. Und das bedeutet, die Tora, also das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, hat die Krone. Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes herrscht. Die Herrschaft liegt beim Wort Gottes. Und die Juden, die haben das ja von Kindheit auf gelehrt bekommen. Und auch immer in der Bibel werden sie durch die kleinen Kronen dran erinnert, Keter Tora. Und jetzt passiert das mit dem Buch Esther. Und viele Juden, für sie war das ein Zeichen Gottes, dass er sie nicht verlassen hat, sondern dass er in der Geschichte nach wie vor regiert. Und für uns Christen ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nicht uninteressant, dass das Wort Gottes, das die Herrschaft hat, Fleisch wurde, wie es in der Bibel heißt. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und in der Offenbarung im Kapitel 19, das möchte ich jetzt ganz kurz vorlesen, da heißt es ab Vers 11, da ist nämlich Jesus beschrieben, und da heißt es von ihm: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet, führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf sein Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Ja, Jesus und das Wort Gottes sind eins. Ja, wenn es also im Jüdischen heißt Ketatora, das Wort Gottes herrscht, so ist es im Christentum übernommen, Jesus Christus herrscht. Okay, das war jetzt ein bisschen ein Beispiel, eine Einführung, den Juden ein Zeichen. Man kann sagen, eine nette Geschichte, aber die Frage ist natürlich, gibt es Linien in der Geschichte, die in der Bibel tatsächlich beschrieben sind, die sich hindurchziehen und die wir auch erkennen können. Ich möchte ganz kurz nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, kommen. Es wird immer häufig gesagt, ja, die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Das stimmt natürlich in dem Sinne, dass die Bibel kein Geschichtsbuch ist wie ein historisches Werk heute. Aber ich gebe zu denken, in keiner anderen Religion, in keinem anderen Buch im Altertum wird so viel über Jahresangaben, über Zeitangaben, über Monatsangaben geschrieben. Nirgends ist der Bezug zur Geschichte so elementar wie in der Bibel. Das ist richtig auffällig. Ja, man kann über PC einfach mal nachschauen, wie viele Jahreszahlen in der Bibel genannt werden. Das ist erstaunlich. Das ist eine Wirklichkeit, die oft ausgeblendet wird bei uns. Und woran liegt das? Der Name Gottes, in unserer Bibel steht ja überall Herr. Ja? Herr ist das häufigste Wort in der Bibel. Herr. Aber überall, wo bei uns, also fast überall, wo bei uns Herr steht, steht ja eigentlich der Name Gottes. Der Name Gottes besteht aus vier Konsonanten, denn die Vokale werden ja nicht mitgeschrieben. J, He, Waf, He. J, H, W, H. Die Zeugen Jehovas sagen, das wird Jehova ausgesprochen. Die Juden selber haben diesen Namen nicht ausgesprochen aus Ehrfurcht. Sie wollen den Namen des Herrn nicht unnütz im Munde führen und deswegen haben sie überall, wo der Name Gottes steht, nicht den Namen Gottes ausgesprochen, sondern sie haben immer gesagt Adonai. Und Adonai bedeutet Herr. Und deswegen steht bei uns 5700 und ein paar zerquetschte Mal der Name Herr hier drin. Aber es ist eigentlich der Name Gottes, der da steht. Und das Besondere an dem Namen Gottes ist, Gott hat sich ja dem Mose als Ersten unter diesem Namen offenbart, vor dem brennenden Dornbusch. Als Mose fragt, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat? Ja, die können ja sagen, was willst du, kleiner Kerl hier? Du willst uns aus der Knechtschaft führen, wer bist du überhaupt? Und da sagt Gott zu Mose, sag zu ihnen, und da nennt er seinen Namen, der JHWH hat gesprochen. Das ist der Name Gottes und das bedeutet, wenn man es übersetzt, ich bin. Ja? Aber genau genommen bedeutet es nicht nur ich bin, sondern es bedeutet auch, weil es eine Seinsform ist, die gilt für alle Zeit, für die Gegenwart, für die Vergangenheit und für die Zukunft. Das bedeutet, ich war, ich bin, ich werde sein. Und die Bibel selber gibt uns eigentlich die beste Übersetzung des Namen Gottes, nämlich auch in der Offenbarung, da steht es im Kapitel 1, Vers 8. Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, das ist der Name Gottes, bedeutet eigentlich der ist, der war und der kommt. Und ich meine, das zeigt schon, dass Gott sich in seinem Namen offenbart als der Gott, der sich in der Geschichte offenbart, in allen Zeiten. Ja, und deswegen ist es nicht unerheblich, dass es in der Bibel eben um Geschichte geht, nicht um Mythen, nicht um kunstvolle Erzählungen, die sich um einen tieferen theologischen Kern ranken, sondern es geht um faktisches Geschehen in Zeit und Raum. Gott hat sich nicht offenbart wie die Götter der anderen Völker, als Astralgott oder als Wettergott oder als Schicksalsgott, sondern er hat sich offenbart als Gott Abraham, des Isaak und des Jakob. Ja, als der Gott, der mit diesen Menschen Geschichte macht. Und in der Geschichte hat er sich offenbart dem Volk Israel, indem er sie ausgerettet hat durch eine historische Tat und in seinem Sohn Jesus Christus, der an einem bestimmten Tag geboren wurde, an einem bestimmten Tag gekreuzigt wurde und an einem bestimmten Tag auferstanden ist. Alles in der Geschichte. Ja, er wurde von Römern gekreuzigt, vermutlich im Jahr 30 am Stadtrand von Jerusalem. Und das, was wir bezeugen in unserem Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, dass das überhaupt vorkommt im Glaubensbekenntnis, das ist nicht dem geschuldet, weil der Pontius Pilatus so eine wichtige Person war, sondern das soll deutlich machen, Jesus Christus ist wirklich in der Geschichte, musste er leiden. Ja, Gott handelt in der Geschichte, er offenbart sich in der Geschichte. Und es gibt Linien in der Geschichte und ein paar dieser Linien möchte ich kurz zeigen. Vielleicht noch ein paar Minuten, bevor wir dann die Pause machen. Die erste Linie ist das von und zueinander von Israel und Kirche. Wir werden sehen, in der Geschichte ist das Verhältnis von Kirche und Juden oder Israel ein besonderes. Das zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Das Evangelium verändert alles, habe ich es geschrieben. Schon zu Zeiten der Apostel sind Leute aufgetreten, die gesagt haben, was soll's, alles ist so geblieben wie bisher. Ja, dieser Jesus von Nazareth, der angeblich auferstanden ist, aber es hat sich nichts verändert. Es gibt nach wie vor Kriege, alles läuft wie üblich ab. Das ist nur ein sehr oberflächlicher Blick. In Wirklichkeit hat sich alles verändert. Ich werde noch kurz zeigen, dann, was es bedeutet. Jesus selber weist darauf hin, wie es weitergeht. Ja, in den Gleichnissen, wo er vom Himmelreich redet, vom Reich Gottes, das Gleichnis von Weizen und Unkraut. Dann in der Bibel ist schon angelegt, es gibt eine Dynamik in der Geschichte. Es gibt mehrere Dynamiken. Das heißt, die Welt läuft auf einen Zustand der Globalität hinaus. Alles wird sich mit allem verbinden und verknüpfen. Und sie läuft auf einen Zustand hinaus, wo Wirtschaft das Entscheidende sein wird. Oder Mitentscheidende. Ökonomisierung. Ja, das ist beides schon in der Schrift angelegt. Ich werde noch dazu kommen. Und das ist genau das, was wir erleben in unserer Geschichte. Und es gibt eine zweite Dynamik in der Geschichte. Ich nenne es Verlust und One World. Das bedeutet ganz viele Dinge, Verlust, zerfallen, zerbrechen, weil sie sich nicht halten lassen in der Geschichte. Und alles läuft zu auf die große Einheit einer weltweiten Regierung, ja, die noch in Zukunft zu finden ist. Ich möchte auch noch kurz was zu Europa sagen. Ja, wir haben ja, man kann ja sagen, wir haben eine europäische Brille, wir sind Europäer. Jemand, der in Südamerika oder in Asien aufgewachsen ist, der sieht die ganze Weltgeschichte vielleicht ganz anders. Das stimmt natürlich. Und trotzdem möchte ich bewusst machen, dass Europa deswegen wichtig ist. Nicht, weil die Europäer so tolle Leute sind oder wir so tolle Leute sind, sondern es ist deswegen wichtig, weil Gott Europa in besonderer Weise nutzt, gebraucht, so wie er den König Kyros zum Beispiel oder den Nebukadnezar gebraucht hat, gebraucht als Saatfeld für das Evangelium und als Motor, um Dinge in Gang zu setzen, die die gesamte Welt betreffen. Wir leben heute, auch das wird oft vergessen, in einer Welt, die durch und durch europäisch ist. Natürlich gibt es viele andere Religionen und andere Völker und andere Sprachen, das ist richtig. Aber die entscheidenden Komponenten unserer Weltgeschichte sind alle von Europa ausgegangen. Ich werde einige Beispiele dazu bringen. Genau, da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Und dann am Schluss möchte ich noch zusammenfassen und Folgerungen machen. So, und jetzt könnten wir hier einen Cut machen für eine Pause. Ist das in Ordnung? Und danach geht es dann weiter.